Einen wunderschönen guten Morgen. Toll, dass Jesus lebt und wir mit ihm leben. Amen. Und dass wir ihn kennen und dass er gut ist. Vielleicht bist du zu Gast hier und eingeladen, dann mögest du Jesus auch kennenlernen. Wir sind in den letzten Wochen in einer Serie über Gebet, Tag- und Nachtgebet, Gebetshaus, Herrlichkeit Gottes. Und ich möchte irgendwie da weitermachen, auch wenn die Predigt heute gefühlt in eine ganz andere Richtung geht. Aber ihr werdet sehen, in den nächsten Wochen nehme ich euch in was hinein, was mich total bewegt, was Gott gerade macht. Und wir bleiben in diesem ganzen Kontext Haus Gottes, Gebetshaus, Herrlichkeit, Gebet. Und genau, auch wenn es heute ein bisschen anders anmutet. Ich möchte euch willkommen heißen, alle am Livestream, auch den Campus Marzahn. Schön, dass ihr parallel dabei seid. Und die heutige Predigt heißt 808. So, jetzt weißt du Bescheid. Diese Woche hat mir jemand aus Neuseeland geschrieben, Matthew, der hier gepredigt hat vor ungefähr einem Jahr, der super prophetisch ist. Und er hat gesagt, ich habe heute Morgen gebetet und ich habe eine Vision gehabt über dich und über eure Gemeinde. Und auf deinen Arm wurde 808 tätowiert. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber... Und dann hat er es ausgelegt, was er empfunden hat. Und das ist viel breiter als das, was ich heute mit euch teilen kann. Aber das Interessante bei prophetischen Worten ist, dass es oft nicht nur eine Information ist, sondern, oder ein Hinweis, sondern wenn etwas wirklich prophetisch ist, wenn etwas vom Heiligen Geist ist, dann kommt da ganz oft Substanz mit, da kommt da ganz oft Glauben mit oder da kommt da ganz oft etwas mit, wo du spürst, ja, das ist, was Gott sagt oder das ist, was Gott tut. Und so ging es mir mit diesem Wort. Ich habe dieses Wort gehört, ich habe seine Auslegung dazu gehört. Ich habe sofort gespürt, das stimmt, es hat mein Herz berührt, es hat meinen Geist berührt. Und dann kamen weitere Dinge hinzu, wo der Heilige Geist zu mir gesprochen hat. Und das heute ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was er mit mir geteilt hat. Und wie gesagt, ich werde es die nächsten Wochen ein bisschen entfachen. Ich weiß, du bist schon ganz gespannt, was 808 ist. Ein Teil von dem, was 808 ist, ist Johannes 8, Vers 8. Es ist mehr als das, aber damit beginnen wir heute. Wir lesen mal gemeinsam einen längeren Bibeltext. Ihr könnt eure Bibeln aufschlagen oder eure digitalen Bibeln oder ihr könnt unter dem YouTube-Link, findet ihr das Skript oder auch in der App oder einfach hier hinter mich schauen, da seht ihr den Bibeltext eingeblendet. Wir lesen von Johannes 8 und zwar ab Vers 1. Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn, er setzte sich und lehrte sie. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte, und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe oder um ihm eine Falle zu stellen, um ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon. Die Älteren zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige jetzt nicht mehr. Okay. Erstmal eine spannende Geschichte. Viele von euch, ihr kennt sie, ihr kennt Jesus, ihr kennt die Bibel. Wenn du zum ersten Mal hier bist, wenn sie zum ersten Mal hier sind, okay, liest man das so durch, kann einen berühren, kann dann auch herausfordern. Da ist von Ehebruch und Steinigen die Rede und da fragt man sich, ist das nicht ein bisschen extrem? Passt das so? Wo kommt das eigentlich her? Ich möchte uns einfach ein bisschen Kontext geben zu dieser Stelle. Für die, die es schon kennen, dass wir trotzdem wissen, wo wir gerade sind und auch für die, die diese Geschichte nicht kennen. Jesus, wenn man so drumherum liest, hat seinen Dienst begonnen, damals in Israel, und er behauptet, dass er der Sohn Gottes ist. Dieser Begriff ist, wenn du jetzt hier groß geworden bist, nicht unbedingt gängig, aber zum damaligen Zeitpunkt, das jüdische Volk hat auf einen Retter gewartet. Sie wussten, über Jahrhunderte wurde ihnen prophezeit, dass eines Tages Gott irgendwie als Mensch, ein Mensch kommen wird, der wird kommen, um sie zu retten um sie zu befreien von Unterdrückung. Der wird kommen, um ihnen zu helfen. Der wird irgendwie der Sohn Gottes sein. Aber die Propheten damals haben gesagt, dass er nicht nur ein Retter sein wird, sondern er wird auch ein König sein. Er wird die Erde beherrschen, er wird die Erde regieren. Und die gläubigen Juden haben damals gewartet, wann endlich dieser Retter kommt. Und dieser Jesus ist nun umhergegangen und hat behauptet, durch seine Lehren, durch das, was er getan hat, durch das, was passiert ist, dass er dieser verheißene Retter, dieser Herrscher, dieser König ist, dass er dieser Messias ist, dieser Gesalbte, der die Lösung bringt. Und in seinem Dienst hat man fantastische Dinge gesehen, Dinge, die man so eigentlich noch nie oder schon lange nicht mehr gesehen hat. Dieser Jesus hat Kranke gesund gemacht, überall. Und zwar nicht nur so kleine Krankheiten, sondern unheilbar Kranke hat er gesund gemacht. Er hat Tote wieder auferweckt. Er hat Menschen, die gebunden waren von finsteren Mächten, das gab es damals, das gibt es heute. Menschen glauben das manchmal nicht so in unserem aufgeklärten Kontext, aber die gesamte Welt eigentlich weiß, dass es mehr gibt als das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen. Und Jesus hat Menschen, die von bösen Dingen gefangen und bedrängt waren, freigemacht. Er hat zu früh gestorben, habe ich gesagt, von den Toten wieder auferweckt. Und überall, wo er hingegangen ist, sind Zeichen und Wunder passiert. Und alle waren in Aufruhr und begeistert. Und diese Frage stand im Raum, ist er wirklich dieser verheißene Retter? Ist er dieser Messias? Ist er dieser Christus? Ist er der Sohn Gottes? Ja, ist er Gott? Weil das ist, was diese Stellen angedeutet haben. Das kann man jetzt heute nicht ganz ausführen. Aber diese Frage war, ist er der von Gott Gesandte? Ja, ist er wirklich Gott? Und zum damaligen Zeitpunkt, ihr seht es auf der nächsten Folie, hat die Frage rumort, ob er wirklich der verheißene Messias ist oder ist er fake? Also ist er es oder ist er es nicht? Und die Meinungen darüber waren sehr geteilt. Die eine Hälfte war richtig begeistert, die hat gesagt, ja, zweifelsohne ist er der verheißene Retter. Die anderen waren sich da nicht so ganz sicher, vor allem, weil Jesus, wenn er von Gott kommt und wenn er von Gott gesandt ist, sie wussten ja, das jüdische Volk damals, Gott hatte ihnen das Buch gegeben, das Alte Testament, da könnte man viel zu sagen, was die meisten kennen, selbst wenn man irgendwie nicht gläubig groß geworden ist, jeder hat schon mal von den 10 Geboten gehört. Ich werde jetzt keinen Test machen und da muss dein Nebensitzer nicht mal 3 davon nennen, aber viele kennen sie irgendwie noch, zumindest, ey, du sollst nicht lügen oder du sollst niemanden umbringen oder ermorden. Oder du sollst die Ehe nicht brechen. Oder steht drin, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, hat damals Gott gesagt. Oder du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Also sollst nicht neidisch sein auf andere. Also Gott hatte ein Regelwerk gegeben. Und hat gesagt, hey, das sind die Regeln. So funktioniert das Leben. So funktioniert es gut. So werdet ihr Frieden mit mir haben, aber auch Frieden miteinander haben. So funktioniert Gesellschaft. Vieles von dem, was wir heute im christlich-jüdischen Abendland umarmen, hat genau mit dieser Gesetzgebung, mit diesen Werten zu tun. Viele lieben diese Werte, aber wissen gar nicht mehr, woher sie kommen. Ist doch toll, wenn Dinge nicht korrupt sind, oder? Ich weiß nicht, ob du schon mal in Ländern warst, wo es korrupt ist, wo dich jemand mit mehr Macht anhält und wenn du da nicht genug Geld rüberwachsen lässt, dann passt dein Ausweis einfach leider nicht. Oder die Straßensperre. Ich war in Mosambik unterwegs und dann halten dich Soldaten an mit einer MG. Und dann heißt, du kommst hier erstmal nicht weiter und dann kannst du, deine Argumente ziehen da nicht so viel. Das ist lauter Machtspiel und Korruptes. Das sind Momente, wo ich mir denke, oh, manchmal so Behörden in Deutschland können auch schon herausfordernd sein, aber es ist doch gut, wenn Dinge nicht korrupt sind, oder? Was nicht heißt, dass in Mosambik alles korrupt ist und dass hier nichts korrupt ist, aber ihr spürt die Richtung, die ich meine. Also vieles von diesen Werten, die kennen wir heute, die bejahen wir, die hat Gott damals seinem Volk gegeben. Gott hat gesagt, das entspricht mir, das ist wichtig, so funktioniert das Leben, das ist gesund. Dieser Jesus jetzt aber, der hat nicht nur Kranke geheilt, der hat nicht nur Dämonen ausgetrieben, der hat nicht nur Tote auferweckt, sondern der war ganz viel mit Menschen unterwegs, die vordergründig oder ganz faktisch ganz anders gelebt haben, als es Gott wichtig war. Ich sag's nochmal. Dieser Jesus, der behauptet hat, dass er von Gott kommt, von dem Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, dass er der Retter ist, der Messias. Der hatte Freunde, der hat seine Zeit mit Menschen verbracht, die haben eigentlich auf eine Art und Weise oftmals gelebt, die dem Wort Gottes, die dem Wesen Gottes, den Regeln Gottes überhaupt nicht entsprechen. Und deswegen waren die Meinungen geteilt. Manche waren total angezogen von ihm, aber manche waren total wütend und haben gesagt, der kann nicht von Gott sein, der hängt ja mit Leuten ab, die denen ist es egal, was Gott wichtig ist, die ignorieren das total oder die leben sogar auf eine Art und Weise, die Gott total widerspricht. Wir lesen davon in Matthäus 9, Vers 11. Es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder lagen zu Tisch mit Jesus und mit seinen Jüngern, das sind seine Freunde, seine Schüler. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und mit den Sündern? Also die Pharisäer, das war damals so die geistliche Elite, die Priester, die Pastoren, vielleicht heute die Kirchgänger, so wie ich, ein Pastor oder ein Bischof. Und die haben gesagt, na warte mal, wenn das ein Mann Gottes ist, wieso hängt er mit Leuten ab, die total gottlos sind? Mit korrupten Leuten, mit Leuten, die vielleicht total gierig sind. Hier die Zöllner damals, die haben das eigene Volk abgezogen. Die haben viel zu hohe Zölle sich bezahlen lassen. Die haben ihre Position genutzt, um sich zu bereichern. Der saß mit Leuten am Tisch, die haben vielleicht andere Götter angebetet. Der saß mit Leuten am Tisch, die vielleicht gar nicht nur Sex in ihrer Ehe hatten, sondern Sex hatten, wie sie es so wollten. Und sie haben gesagt, das kann nicht sein, dass dieser Jesus von Gott ist. Wieso hängt er dann mit diesen Leuten ab? Wichtig in diesem Kontext ist, es ist ja Gott, der diese Regeln wirklich gemacht hat. Und ich habe es angedeutet, ihr dürft die nächste Folie auflegen. Das Dilemma ist, da ist also jemand, der behauptet, er ist der versprochene Retter, er ist der Sohn Gottes, ja Gott selbst, aber er lebt vordergründig auf eine Art und Weise, die seinen eigenen Regeln widerspricht. Ich habe mir aufgeschrieben, vielleicht erinnert ihr euch, vor 4 Jahren hatten wir eine Pandemie und es gab so manche Premierminister von anderen Ländern, die Regeln gemacht haben und jetzt im Nachklang merkt man, dass sie Party gemacht haben, obwohl sie ganz andere Regeln aufgesetzt haben. Also ein bisschen so musst du es dir vorstellen. Also wie kann es sein, dass er solche Regeln macht und jetzt so lebt? Deswegen stellen sie Jesus eine Falle. Sie sagen, okay, diese Pharisäer, dann wollen wir ihn mal testen, ob er wirklich von Gott ist. Als er morgens im Tempel lehrt, das ist der Kontext, bringen sie eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Also es ist völlig klar, die Frau hat irgendeinen Typ, hat mit einem anderen Typ geschlafen oder was auch immer. Wir wissen nicht, ob sie selbst verheiratet war oder ob der Mann verheiratet war. Die Details kennen wir nicht. Oder ob sie quasi beide noch nicht verheiratet waren und einfach Sex miteinander hatten. Diese Details wissen wir nicht. Aber wir wissen, das, was sie getan hat, hat dem jüdischen Gesetz widersprochen. Und sie bringen diese Frau und sie stellen sie vor Jesus und sagen, okay, Jesus, du sagst ja, du bist von Gott. Du sagst ja, dass du vom Heiligen kommst. Und das Gesetz hat uns vorgegeben, was wir mit solchen Leuten machen müssen. Damals gab es tatsächlich die Todesstrafe. Wenn dich das etwas herausfordert oder erschrickt, halt kurz fest, zum Ende wird sich das auflösen. Aber das war wirklich die Strafe damals für Ehebruch. Und sie sagen, okay, Jesus, es besteht kein Zweifel, die Frau hat es wirklich getan. Jesus, was sagst du? Was sollen wir jetzt mit ihr tun? Okay, nächste Folie, was sagst du? Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Ich weiß nicht, welche Frage du dir stellst, aber ich habe mir immer die Frage gestellt, was schreibt er? Also was schreibt er auf die Erde? Es gibt verschiedene Auslegungen. Manche sagen, Jesus hat einfach die 10 Gebote aufgeschrieben. Also wirklich, hey, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Oder hey, du sollst nicht lügen. Nicht nur die großen, korrupten Lügen, sondern Lügen. Alles, was unwahrhaftig ist, alles, was unehrlich ist. Du sollst niemanden ermorden, du sollst die Ehe nicht brechen. Du sollst Vater und Mutter ehren und so weiter und so fort. Du sollst nicht neidisch sein auf das Auto des anderen, den Job des anderen, die Frau des anderen, dieses und jenes. Also, und vielleicht sagt er das, guck mal, das ist der Standard. Und dann guckt er die Leute an und sagt, okay, hey, ihr wollt Gerechtigkeit? Also, hey, okay, diese Frau hat Mist gebaut, das ist wahr. Sie muss bestraft werden. Okay, das stimmt. Wer möchte, dass Ungerechtigkeit, dass jemand, der Mist gemacht hat, bestraft wird? Ja, okay. Dann möchte ich aber, dass alle, die Mist gemacht haben, bestraft werden. Okay, alle, die schon mal Mist gebaut haben. Hier ist der Regelkatalog. Gibt es noch irgendjemand, der bestraft werden müsste? So, wenn du jetzt ehrlich bist, müsstest du spüren zu dem Zeitpunkt, oh, okay. Also, wir sind ja alle ganz schnell, dass wir merken, was der andere falsch macht. Ja? im Straßenverkehr, auf Arbeit, deine Kollegen, in der Familie. Du weißt ganz schnell, was die anderen falsch machen. Wir haben ja heute auch Kindersegnungen. Auch Kinder wissen genau, was der andere falsch gemacht hat. Und manche sind dann laut und sagen, er hat das und das gemacht. Und dann denkst du, oh, und dann fragst du nach, ja, aber sie hat mich davor an den Haaren gezogen. Oh, okay, dann sieht das Ganze schon anders aus. Also hier ist diese Behauptung, dass sie sagen, Jesus, wir wollen, wenn du von Gott bist, die Frau hat Mist gebaut, bestraf sie. Jesus sagt, ist okay, ist ein guter Standard. Dann wollen wir alle bestrafen, die Mist gebaut haben. Gibt es hier noch jemand? Manche sagen, Jesus hat nicht die 10 Gebote aufgeschrieben. Manche sagen, Jesus hat Worte der Erkenntnis aufgeschrieben. Das wäre noch ein Zacken schärfer. Worte der Erkenntnis sind übernatürliche Einsichten. Das ist eine Gabe vom Heiligen Geist, wo du Dinge weißt, die du eigentlich nicht weißt. Und vielleicht hat er konkret aufgeschrieben, hier ist jemand, der heute Morgen seine Frau angeschrien hat und total ungeduldig war. Und plötzlich steht der Pharisäer da und denkt sich, und hier ist jemand, der nutzt einen Streamingdienst von seiner Schwester, obwohl er gar nicht mit ihr im gleichen Haus wohnt. Wow. Und hier betet immer jemand, dass die Parkgebühren, dass die Kontrolleure vorbeigehen und sein Auto nicht sehen, obwohl er gar kein Ticket gezogen hat. Wow, wow, wow. Und beim nächsten sagt er, hey, hier ist jemand, du bist schon ganz schön neidisch, du hast es aber gut verpackt, du hast deiner Chefin gesagt, dass die Kollegin, die befördert wird, gar nicht so fleißig ist, wie sie immer denkt, aber du hast es nett gemacht, aber eigentlich bist du zerfressen von Neid, weil du die Stelle eigentlich gern haben möchtest. Puh. Also Jesus schreibt, und vielleicht guckt er sie an und sagt, okay, wenn du das bist, also alles klar, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Ich finde die Stelle so klasse. Dann kniet er sich nochmal hin und schreibt weiter. Und einer nach dem anderen denkt sich, na gut, also wegen mir müssen wir sie nicht steinigen. Also ich wäre ganz gnädigerweise bereit, Gnade zu geben. Also Gnade wirkt sehr köstlich, wenn du sie selber brauchst, stimmt's? Also wenn du spürst, wenn es Situationen gibt in deinem Leben, wo du spürst, boah, ich brauche Gnade, dann schmeckt sie schon sehr, sehr köstlich. Ich liebe diese Weisheit von Jesus. Sie wollen ihm eine Falle stellen und Jesus, der dreht das Ding einfach um. Wenn wir weiterlesen, wir gucken es erst auf der Folie, was auch immer Jesus geschrieben hat, was auch immer, ob es die 10 Gebote sind oder die Worte der Erkenntnis, es muss so gewichtig und einschneidend gewesen sein, dass Jesus sie anschauen kann und sie auffordern kann, den ersten Stein zu werfen, wenn sie ohne Schuld sind oder ohne Schuld sein und einer nach dem anderen verlässt die Bühne. Jetzt Vers 10 und 11, nächste Folie. Alle sind weg. Die Älteren sind zuerst weggegangen. Das ist ein Zeichen für Weisheit, denke ich. Also, dass sie Lebenserfahrung hatten und sagen, okay, ich bin raus. Und Jesus guckt sie an und er fragt sie, wo sind deine Ankläger? Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Dieser nächste Satz, der hat es in sich. Der Einzige, der einen Stein nehmen könnte, weil er völlig schuldlos ist, weil nichts von den Dingen, die aufgeschrieben sind, ihn betreffen. Der Einzige, der mit gutem Gewissen sagen könnte, okay, wer ohne Schuld ist, nehme den ersten Stein und werfe, ist Jesus. Er ist der einzige Mensch, der nie gesündigt hat. Das ist relevant, auch wenn man das heute nicht alles erklären kann. Aber der Einzige, der legal und wirklich, also rechtlich legal diesen Stein nehmen könnte, wäre Jesus. Und er nimmt keinen Stein, sondern er sagt, es hat dich keiner verurteilt. Ich könnte dich verurteilen, aber ich verurteile dich auch nicht. Das ist so bezaubernd, wer Jesus ist. Jesus, der sündlose Mensch, Jesus, der Sohn Gottes, Jesus, der Gott ist, also er hat die Regeln gemacht. Er sagt, nächste Folie, ich verurteile dich nicht. Wir lesen Jakobus 2, Vers 13, Barmherzigkeit triumphiert über Gericht. Das ist so eine dieser Fragen, warum lässt Gott all das zu in dieser Welt, was er zulässt? Wieso wirkt Gott eigentlich nicht Gerechtigkeit? Wieso tut Gott eigentlich nicht endlich eingreifen? Und was du vor Augen hast, sind diese Bilder, die schrecklich sind. Egal, ob es ausgebombte Kinder sind, ob es verhungernde Kinder sind, ob es abgeschlachtete Kinder sind. Wir haben alle Bilder vor Augen, wo wir das Gefühl haben, warum schreitet Gott eigentlich nicht ein und bringt Gerechtigkeit und bestraft Schuldige? Weil, wenn Gott anfängt, Schuldige zu bestrafen, jeder Einzelne von uns bestraft gehört. Das ist Teil der Wahrheit. Das ist auch nicht das ganze Bild. Aber wir haben diese Schuld vor Augen. Aber du hast Schuld, ich habe Schuld. Und Gott sagt, ich sehe Ungerechtigkeit, ich sehe Sünde. Und Gott ist damit überhaupt nicht d'accord. Gott ist überhaupt nicht gleichgültig. Aber Gottes Plan ist nicht, ja gut, dann fange ich an, die Schuldigen zu bestrafen, weil die Bibel sagt im Römerbrief, alle haben gesündigt. Wenn Gott Gerechtigkeit wirkt, gibt es niemanden, der besteht. Du denkst vielleicht, ja, ich bin aber kein Mörder. Ja, aber dein Mobbing, dein Lästern, deine Selbstgerechtigkeit besteht nicht und zerstört Menschen. Dein Augenrümpfen gegenüber anderen zerstört Menschen. Wir haben manchmal einen Standard, was wirklich schlimm ist. Und ja, manche Sachen sind absolut grausam und schlimm, ohne Wenn und Aber. Aber es gibt so viel, was der Liebe widersteht. Im Lichte von Liebe, von Vollkommenheit gibt es so viele Dinge, wo wir anderen Menschen Böses tun, durch Worte, durch Gesten, durch Faulheit, durch uns nicht investieren, egal wie es gelagert ist. Wenn Gott Gerechtigkeit bringt und Gott Schuldige richtet, ja, dann haben wir alle verloren. Dann haben wir alle verloren. Und Gott sagt in seinem Herzen, ich will Gerechtigkeit bringen, aber mein Weg ist ein anderer. Barmherzigkeit triumphiert über Gericht. Und Barmherzigkeit triumphiert über Gericht bedeutet für mich, ja, ich will, dass Barmherzigkeit triumphiert in meinem Leben, aber dann bedeutet es, dass eben auch für all die anderen, die schuldig geworden sind. Manche, wenn sie das so denken, dass Jesus eben sagt, ich verurteile dich auch nicht und hey, ich gebe dir Barmherzigkeit, manche denken, wenn ihr mal mitlest, dass es Folgendes bedeutet. Naja, dass Jesus irgendwie sagt, okay, weißt du was? Die Regeln waren eh zu krass mit diesem Ehebruch-Ding so. Also mein Vater hat damals so Regeln gemacht, aber irgendwie sind die nicht mehr aktuell so. Deswegen, hey, ich verurteile dich auch nicht, ich fand es auch zu krass. So. Also geh ruhig, kein Problem. Oder schwamm drüber, ist gar nicht so wild. Oder vielleicht, naja, weißt du, die wollten das ja beide irgendwie, die waren ja beide d'accord, dass sie da irgendwie miteinander und deswegen können wir da jetzt auch nicht bestrafen. Hey, geh einfach, es ist nicht so wild gewesen, so das, was du getan hast. Oder manche sagen, naja, das ist Auslegungssache, die Ehe der beiden war eh schon kaputt, also die waren quasi schon auseinander und die sind eh dabei, morgen zu heiraten, also muss man jetzt nicht so eng sehen. Komm, die haben dich nicht verurteilt, ich verurteile dich auch nicht, hier ist ja kein Problem. Oder ich drück mal ein Auge zu, wir lassen mal 5 Grad sein. Oder hey, die Zeiten ändern sich, das muss man 2024 nicht mehr ganz so eng sehen irgendwie. Diese Regeln Gottes, so, das ist so, ja, das ist vorbei, das war einmal. Das Interessante ist, nichts davon sagt Jesus. Sie kommt, sie wird ertappt im Ehebruch. Jesus sagt, hey, wollen wir diese Form von Gerechtigkeit, dass Schuldige bestraft werden? Oder wollen wir die Form von Gerechtigkeit, dass Gott Schuldigen Gnade gibt und Barmherzigkeit gibt? Welche Gerechtigkeit wollt ihr? Rache für alle oder Gnade für alle? Er legt ihnen die Frage vor. Okay, sie gehen raus, sagen, okay, wir sind für Gnade, wir sind für Gnade, wir sind für Gnade. Jesus sagt, okay, ich gebe dir Gnade. Aber jetzt sagt er was Interessantes, Vers 11. Du kannst gehen, aber sündige jetzt nicht mehr. Er sagt nicht, ah, ist gar nicht so wild, ist völlig egal, mach so weiter, schwamm drüber, 2024, neue Regeln irgendwie. Sondern er sagt, nein, nein, das, was du getan hast, zerstört wirklich dich, dein Umfeld, deine Beziehung zu Gott, können wir jetzt nicht weiter rein, aber es zerstört wirklich. Hey, tu es nicht mehr. Ich rede nächste Woche darüber weiter, weil tu es nicht mehr ist gar nicht so einfach. Kennt das irgendjemand? Also das eine ist ja cool, dass Gott sagt, hey, ich vergebe dir. Und du denkst dir, oh, danke, preis dem Herrn. Kennst du irgendeinen Bereich, wo du weißt, dass es falsch ist und du merkst, boah, das ist gar nicht gut und du willst, was Gott will und Gott gibt dir Gnade? Amen. Ich habe einen ganzen Lebensstil von Dingen gehabt, wo ich merke, boah, das ist falsch, das zerstört mich, das zerstört andere. Und dann habe ich gespürt, wie Gott mir Gnade gibt. Aber einfach morgen das nicht mehr tun, war gar nicht so einfach. Also das eine ist, oh, danke für Gnade. Das andere ist, ey, und jetzt lass es. Also ich spüre dieses, okay. Aber ich spüre auch den Montag früh, wo du denkst, ach du liebe Zeit, ich weiß gar nicht, wie das richtig funktioniert. Das ist ein Geheimnis, da schauen wir nächste Woche drauf. Heute will ich es hiermit abrunden. Er sagt, sündige fortan nicht mehr. Das, was du tust, zerstört dich wirklich, es zerstört andere, es ist falsch, es kostet. Die Bibel sagt uns, dass Sünde, nächste Folie, tötet, dass Sünde wirklich Konsequenzen hat, wenn man es mal so spirituell ausdrücken möchte. Sünde, wirklich Sünde, bringt so ein kosmisches Gleichgewicht durcheinander. So ist es. Sünde macht Dinge kaputt. Sünde bringt Dinge ins Ungleichgewicht. Sünde hat Konsequenzen. Und Sünde, so sagt es Gott, muss unbedingt gesühnt werden. Gott kann nicht einfach sagen, ey, schwamm drüber, zieh deines Weges, alles gut. Sondern Sünde hat Konsequenzen. Und dieser letzte Punkt ist eigentlich nicht der entscheidendste, aber er krönt diese ganze Botschaft. Wisst ihr, das Bild ist, irgendjemand, ich habe so in mein Skript richtig platt reingeschrieben, irgendjemand muss den ganzen Sch einfach aufräumen. Also wer räumt den ganzen jetzt auf? Also wer macht das? Also wenn du richtig Mist gemacht hast, das Bild, was ich in der Vorbereitung hatte, ist, wenn du, der Vergleich hinkt, aber meinem Papa ist einmal beim Streichen so auf der Leiter im Hausaufgang von so einem dreistöckigen Haus ziemlich weit oben der Farbeimer von der Leiter gefallen. Und durchs ganze Treppenhaus, weißt du, auf alle Treppen, überall. Boah, wer räumt den jetzt auf? Ich meine, das Beispiel, der Vergleich hinkt. Aber spürst du bei diesem Bild der Farbe, also ich spür's total, wenn jemand sagen würde, hey, weißt du was, geh was essen, ruh dich aus, ich putze das weg. Kann irgendjemand spüren, wie herrlich das wäre, wenn jemand sagt, hey, mach dir einen schönen Abend, hier hast du 2 Kinokarten, go for it, ich mach das? Würde sich irgendjemand geliebt fühlen? Ja. Wir reden hier nicht von ein bisschen Farbeimer im Aufgang. Wir reden davon, dass der Sünde lohnt, dass die Konsequenz von Sünde der Tod ist. Und Gott liebt die Welt so sehr, dass er Folgendes getan hat. Wir haben das Jahr schon so begonnen und wir bleiben da auch dabei. Es muss jemand sterben für unser Versagen. Es muss jemand den Preis bezahlen für unser Versagen. Es muss jemand die Dinge wieder ins Gleichgewicht bringen. Und Gott kann nicht einfach sagen, ach, schwamm drüber, sondern Gott liebt so sehr, dass er sich Gerechtigkeit verpflichtet, dass er sagt, wir brauchen Gerechtigkeit. Es muss Barmherzigkeit gegeben werden. Ich will euch Barmherzigkeit schenken. Aber damit du Barmherzigkeit bekommen kannst, jeder Einzelne von uns, muss jemand bezahlen und den ganzen Sch aufräumen. Und das mache ich. Gott selber entscheidet sich, alles auf sich zu nehmen, alles auf sich zu laden, aufzuräumen, die ganze Schuld der Welt auf sich zu nehmen. Wir hören uns das in ein paar Bibelstellen an. Römer 6, Vers 23. Der Lohn, den die Sünde auszahlt, wenn du mit Sünde abhängst, die großen Dinge und die kleinen Dinge, ob es lästernde Gedanken sind, ob es Mord ist, ob es Missbrauch ist, ob es Schuld ist, ob es Neid ist, ob es Rechthaberei ist, ob es Stolz, egal. Wer mit Sünde im Pakt ist, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist, was sie auszahlt. Jesus sagt, geh hin, ich verurteile dich nicht. Nächste Folie, das Bild gefällt mir so. Er sagt, flieh, ich halte hier die Stellung. Das ist ein bisschen wie diese Forrest Gump-Szene, an die musste ich auch denken, wo er immer reinrennt und noch einen rausholt, irgendwie aus diesem Kriegsgebiet. So, also Jesus sagt, ey, du renn, ich halte die Stellung, ich mach das für dich. Johannes 15, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Der Jesus sagt, ich liebe euch so sehr, ich bin bereit, mein Leben zu geben. Das sagt er zu dir. Nicht als regelmäßiger Kirchgänger, nicht als jemand, der das schon jahrelang glaubt, sondern das sagt er zu uns allen, die, die wir groß geworden sind im Glauben und du, der du mit Gott gar nichts zu tun hast. Deine Schuld muss auch gesühnt werden. Deine Schuld muss auch bezahlt werden. Die riesengroße, die du ganz klar vor Augen hast, oder die perfide, die dir gar nicht wirklich sichtbar ist, aber die doch der Liebe widersteht. Und Gott sagt, ich bezahle für dich, weil ich biete dir meine Freundschaft an. Meine Liebe ist für dich, ich habe für dich schon mitbezahlt. Aber wir kennen uns noch gar nicht. Gott kennt dich vor Grundlegung der Welt. Du kennst ihn vielleicht noch nicht, aber er kennt dich. Also manche sagen, ja, ich brauche Gott nicht oder ich vermisse Gott nicht, aber Gott vermisst dich. Gott hat dich erschaffen im Leib deiner Mutter und er hat für dich schon bezahlt. Amen. Einer der bekanntesten Bibelverse, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern der bekommt ewiges Leben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um dich, um mich zu retten. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit wir gerettet werden. Vorletzte Bibelstelle, Römer 3. Um unsere Schuld zu sühnen, also um für unsere Schuld zu bezahlen, kommt Gott nicht einfach sagen, Schwamm drüber, sondern um meine und deine Schuld zu bezahlen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und er spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Warum ist Jesus also mit den Sündern? Wir lesen es in Matthäus 9 nochmal. Als die Pharisäer das sagten, fragten sie seine Jünger, weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchen Sündern und Betrügern ab? Bitte einmal kurz Pause, nicht weiterlesen. Denk nicht an andere. In so einer Runde wie hier am Livestream in Marzahn, egal wo, Leute, die das später anschauen, manche wissen genau, dass sie voller Schuld, voller Versagen sind. Manche wissen, was in ihrem Leben schiefgelaufen ist. Vielleicht kannst du dir deine Schuld gar nicht vergeben. Aber diese Stelle ist für alle. Alles, was nicht vollkommene Liebe ist, ist Schuld. Und die Frage ist ja, warum gibt sich Jesus mit solchen Leuten ab? Also brauchst du nicht die Drogendealer irgendwo in der Gosse vor Augen haben oder den völlig korrupten Politiker, der sich noch mehr die Taschen voll stopft oder diesen oder jenen. Manchmal haben wir so wieso gibt er sich mit denen ab? Nein, die Frage ist, warum gibt er sich mit mir ab? Warum gibt sich Jesus mit mir ab? Warum gibt sich Jesus mit dir ab? Oh, ich liebe die Antwort von Jesus. Vers 12, Jesus hörte das und antwortete, Gesunde brauchen keinen Arzt, sondern Kranke. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Ich bin gekommen, sagt Jesus, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Mein Freund Matt hat mir geschrieben, unter anderem Johannes 8, Vers 8, Gott wird eine Gnade über diesem Haus ausgießen, dass Menschen, die abgeschrieben sind, die hoffnungslos sind, denen keiner eine Chance gibt, in diesem Haus zu Haufen, zu Massen gerettet werden. Er hat Dinge darüber hinaus gesagt, die einhergehen mit einem Wort, was Jean-Luc Traxel uns gegeben hat, was er aber nicht weiß. Jean-Luc Traxel nach der Holy Spirit Night hat mir aus dem Auto aufgenommen und gesagt, ich bin noch unter der Salbung. Gott sagt ABC. Und der Matt nimmt mir neben dem, was ich gerade gesagt habe, ein paar Sachen mit auf, die eins zu eins einhergehen mit dem. Und Gott möchte Menschen retten. Amen. Er möchte Menschen in dieser Stadt retten. Er möchte Menschen in unserem Land retten. Er möchte sich über Menschen erbarmen. Er möchte ihnen einen Neuanfang geben. Gott möchte dich retten, wenn du heute hier bist. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Vielleicht bist du hier und du kennst Jesus schon lange. Das ist die Mehrheit. Ihr seid Teil dieser Gemeinde. Ihr kennt das Evangelium, diese wunderbare Nachricht vom Kreuz. Aber wisst ihr was? Diese Botschaft wird nie alt. Und wenn diese Botschaft dein Herz nicht mehr begeistert, ist es nicht eine Message über uns und sagen, ja, hey, das kenne ich schon. Das ist eine Message über dich, wie dumpf dein Herz geworden ist. Diese Botschaft vom Kreuz, das ist die Kraft Gottes. Das ist die Weisheit Gottes. Das ist die Liebe Gottes par excellence. Da drin ist alles enthalten. Amen. Diese Botschaft vom Kreuz zeigt uns, wer Gott ist und wie Gott ist. Und wir gehen da heute nicht weiter hin, aber weil Jesus diesen Preis bezahlt hat, hat er den Weg freigemacht, dass jeder einzelne von uns Gott begegnen kann und zwar richtig real begegnen kann. Seiner Liebe, seiner Kraft, seiner Wunderkraft, seiner Heilungskraft. Also weil Jesus bezahlt hat, können wir alle Gott begegnen. Und das ist das größte Privileg, was es überhaupt gibt. Amen. Ich möchte euch einladen, mit aufzustehen. Wir werden gleich ein Lied singen. Ein paar Aspekte. Erstens, wenn du den Herrn kennst, unser Herr ist so wert, angebetet zu werden dafür, dass er den Preis bezahlt hat. Aber auch ganz konkret, dass du dann das lebst, wofür er den Preis bezahlt hat. Die Bibel sagt, er hat diesen Vorhang zerrissen. Das ist ein Bild dafür, der uns von Gott getrennt hat. Ey, du kannst zu ihm kommen in seine Gegenwart. Du kannst Gott erleben. Und wenn wir Johannes 8 im Kontext lesen, dann sagt er damals, hey, alle, die ihr Durst habt, kommt zu mir. Er sagt in einem anderen Evangelium, hey, wenn du müßig und beladen bist, komm zu mir. Hey, wenn du Jesus schon kennst und müßig und beladen und beschwert bist, dann bist du vielleicht schon viel zu lange fern von Jesus. Das sage ich nicht mit Anklage, sondern ich rufe dich, komm, komm, komm. Wenn du spürst, boah, ich habe Durst und Hunger, hey, Jesus hat bezahlt, der Vorhang ist zerrissen. Komm, komm und trink, komm und iss, komm, empfang von seiner Gegenwart. Dieser Psalm, den wir gesungen haben vorhin, da heißt es, wenn ich bei dir bin, wird mein Innerstes wie Mark und gesättigt wie von Mark und Fett. Also das ist Bildsprache dafür, dein Innerstes wird wirklich satt. Wenn du Jesus kennst, der Gekreuzigte hat den Weg freigemacht, dass du kommen kannst heute. Er hat den Weg freigemacht, dass du geheilt werden kannst, dass du frei werden kannst, dass du neu werden kannst. Ein zweiter Punkt ist, hey, dir wurde vergeben. Ich möchte, dass wir ein Haus sind, voller Erbarmen für die Menschen, die beladen sind mit Schuld. Für Menschen, die ihr Leben völlig in Sand setzen. Egal, ob das offensichtlich ist, oder ob sie toll dastehen, aber trotzdem voller Schuld sind. Es gibt auch keine Schuld, die Gott nicht vergeben könnte. Amen. Es gibt keine Schuld, die Gott nicht vergeben könnte. Aber die andere Seite ist auch wahr. Es gibt keine Schuld, die so klein ist, als dass Gott sie nicht vergeben müsste. Ich möchte, dass wir ein Haus sind, was es rausruft. Kommt, er hat bezahlt, da ist Gnade, lasst euch retten. Und dass wir Menschen willkommen heißen, die Gebrochenen, die Zerbrochenen, die Hoffnungslosen, die Bedrängten, egal wie sie aussehen. Gott sagt über dieses Haus, über dieser Stadt, es sind Tage, wo Menschen gerettet werden sollen. Erzählt es allen, erzählt es euren Nachbarn, erzählt es euren Freunden, erzählt es eurer Familie. Kommt, kommt zu Jesus, lasst euch retten. Und drittens, wenn du hier bist und Jesus noch nicht kennst, er hat für dich bezahlt. Er ist für dich gestorben. Er ist bereit, dir deine Schuld zu vergeben und dir ein neues Leben zu schenken, dir ewiges Leben zu schenken, das, was dich von Gott trennt, wegzunehmen. Und lass uns einen Moment jetzt ein Lied gemeinsam singen und dann werde ich euch einfach einladen, auf das zu reagieren, bevor wir den Gottesdienst beenden. Aber lass uns einen Moment nehmen und schauen, was der Heilige Geist zu uns sagt. Und ich danke dir, Heilige Geist, dass du sprichst. Jesus, ich danke dir, dass du, wir haben es gerade gesungen, er ist das Lamm. Die Bibel spricht oft in Bildern. Jesus hat gesagt, dass er sein Leben hingegeben hat, wie ein Lamm geschlachtet wurde, ohne seinen Mund aufzutun. Er hat sich nicht gewehrt, sondern er hat sich entschieden, ja, ich räume das für dich auf. Mein Vater möchte das und ich werde es tun. Wenn du heute hier bist, und sagst, ich brauche das, ich brauche Vergebung der Schuld. Wenn du das brauchst, dass Jesus zu dir sagt, hey, wenn du willst, kann Barmherzigkeit über Gericht triumphieren in deinem Leben, weil ich das Gericht auf mich genommen habe. Das Gericht hat Gerechtigkeit gesprochen, es musste jemand bestraft werden. Aber Jesus sagt, ich nehme das auf mich. Wenn du die Barmherzigkeit haben möchtest, die Vergebung der Sünden, ewiges Leben, ein Neuanfang mit Gott. Wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte Christ werden, das ist nämlich, was es bedeutet, Christ zu werden. Sich die Sünden vergeben zu lassen und Jesus als Herrn anzuerkennen. Sagen, ja, du sollst mein Herr sein. Vielleicht können wir das Licht ein bisschen heller machen, nur einen Tick. Wenn du das bist, dann streck doch einfach mal deine Hand aus und sag, ja, ich brauche Vergebung der Sünden. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast in deinem Leben, dann streck doch einfach mal deine Hand aus und sag, ja, ich brauche Vergebung der Sünden. Vielen Dank. Einfach die Hand nach oben. Vielen Dank. Einfach schön nach oben. Sagen, ja, ich bin das. Ich brauche das. Wir sind hier alle im gleichen Boot. Wir haben alle diese Entscheidung schon getroffen und haben irgendwann mal so einen Punkt gehabt. Brauchst dich nicht schämen, sondern, weißt du, Christsein ist eh nichts Verstecktes. Es ist richtig gut, das schon öffentlich zu beginnen, weil das Leben als Christ ist, dass wir bezeugen, wer Jesus ist. Also wenn dich das betrifft, heb einfach deine Hand hoch. Sag, ich brauche Vergebung. Vielen Dank. Wer noch da ist, einfach die Hand nach oben. Vielen Dank. Auch ganz hinten, ich sehe deine Hand. Hebt eure Hand hoch und haltet sie oben. Lasst sie oben für einen Augenblick. Hebt eure Hand nach oben. Vielen Dank. Auch am Livestream, wenn du es nachschaust oder mitschaust. Dankeschön. Und jetzt möchte ich, dass wir einfach einen Augenblick alle gemeinsam beten. Das, was wir gerade, wo du deine Hand ausgestreckt hast, wir sagen das jetzt. Gebet ist einfach, wir reden mit Gott und sagen, Herr, ich möchte das wirklich. Und während wir beten, wäre ich dankbar, wenn das Ministry-Team schon nach vorne kommt, sich aufstellt, auch gerade von First Steps, das Team hier am Kreuz, dass dann Leute nach vorne kommen können, aber auch alle anderen, die heute mitbeten können, kommt bitte aus den Reihen mit raus. Und jetzt wollen wir gemeinsam beten und einfach Jesus unser Leben geben. Wirklich das ausdrücken. Und diese Gebete haben Kraft, die machen einen richtigen Unterschied. Wenn du das jetzt mitbetest von Herzen, dann bekommst du heute Vergebung der Sünden und einen echten, spürbaren Neuanfang. Weil Gott auf Gebet reagiert. Deswegen, um es dir einfach zu machen, werden wir alle zusammen beten. Also wenn alle laut mitbeten, das wäre wunderbar. Jesus, danke, dass du mich liebst. Und danke, dass du mir vergeben möchtest. Und danke, dass du dafür die Voraussetzungen geschaffen hast. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Schuld auf dich genommen hast. Ich brauche das. Halt ganz kurz inne, sag ihm das wirklich, Jesus, ich brauche das. Ich brauche Vergebung. Sag es ihm in einem Augenblick mit deinen Worten. Sag, Jesus, ich brauche Vergebung. Vergib mir. Vergib mir meine Schuld. Sag es ihm mit deinen Worten. Yes. Jetzt beten wir weiter. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist, dass du heute lebst und ich ergreife deine rettende Hand. Zieh mich heraus aus Finsternis, aus Schlamm, aus Lüge und stell mich auf festen Boden. Bitte nimm mich an. Ich gebe dir mein Leben. Ich möchte dir nachfolgen. Du sollst mein Herr sein. Bitte erklär mir alles, was dir wichtig ist. In deinem Namen bete ich. Amen. Amen heißt, so sei es und so ist es. Deswegen lass uns Jesus mal einen Applaus geben, der Menschen rettet, aber auch für dich, dass du das einfach mutig entschieden hast.